HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Wir haben es geschafft. Es ist eine Botschaft, die von Sachsen von diesem Abend ausgeht. Eine große Mehrheit von Menschen, die positiv für dieses Land eintreten, die etwas wollen. Das freundliche Sachsen hat gewonnen. Herzlichen Dank Ihnen allen.
Viele haben ja gesagt, am Ende des Wahlkampfes, sie hoffen, sie freuen sich schon drauf, wenn es vorbei ist. Gar nichts ist vorbei, jetzt geht's erst richtig los. Es geht erst richtig los.
Also mir war es wichtig, dass Brandenburg in guten Händen bleibt. Uns war es wichtig, dass wir Stabilität weiter in diesem Land haben. Das haben wir versucht, den Menschen auch zu sagen, dass wir Verantwortung für dieses Land brauchen. Und offensichtlich hat sich das ausgezahlt.
Und dafür stehen Bündnis 90 Die Grünen. Dafür sind wir auch in diesem engen Kopf-an-Kopf-Rennen am Ende noch gewählt worden. Im Osten unser historisch bestes Ergebnis bisher, weil die Leute sagen, ja, wir müssen raus aus der Kohle und zwar früher als bisher.
Es scheint ja so zu sein, dass wir gerade mit unseren Inhalten, was die soziale Frage betrifft, ne, die soziale Spaltung in dieser Gesellschaft, Menschen, die nicht mehr teilhaben können in dieser Gesellschaft oder Angst vor sozialem Abstieg haben, dass wir die zu wenig erreicht haben.
Ich glaube, das Wahlergebnis sagt erstmal, dass die Freien Wähler entgegen allen Prognosen, entgegen allen Medien, extrem gestärkt aus dem Wahlen hervorgegangen sind. Wahrscheinlich werden wir in Fraktionsstärke einziehen. Und das ist eine Bestätigung unserer inhaltlichen, sachorientierten Arbeit.
Jetzt haben wir sie, die Gemengelage in den Landtagen von Sachsen und Brandenburg. Ein buntes Gemisch aus den Zutaten derer, die das Volk sind. Sie haben die Mengenverhältnisse bestimmt und die verschiedensten Elemente in zwei Plenarsäle geworfen. Anziehende und abstoßende Elemente oder je nach Standpunkt auch beides in einem. Jetzt wird sich zeigen, ob Verbindungen daraus entstehen, stabile oder flüchtige, heilsame oder giftige, und wie weit überhaupt die Experimentierfreude geht im Osten unserer Republik, einem Demokratielabor der besonderen Art. Chemie ist, wenn es kracht und stinkt, aber Politik genügt hoffentlich höheren Ansprüchen. Schauen wir also auf die Versuchsanordnung. Schöne neue Demokratie, die Wahlen im Osten, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Die Parteien, die bisher die Ministerpräsidenten stellten in Sachsen und Brandenburg, sind die stärksten Kräfte in ihren Ländern geblieben. Die CDU in Sachsen, die SPD in Brandenburg, aber mit deutlichen Verlusten und ihren jeweils schlechtesten Wahlergebnissen dort. Auf dem zweiten Platz sitzt in beiden Ländern die AfD. Sie ist außer den Grünen die einzige Partei, die jemals Stimmen hinzugewonnen hat, seit der vorigen Landtagswahl. Das aber in erheblich höherem Maße. 17,8 Prozentpunkte mehr haben das Wahlergebnis der AfD in Sachsen fast verdreifacht. Und in Brandenburg haben es 11,3 Prozentpunkte mehr als verdoppelt. Und dazu passt der Befund, den unser Hauptstadtkorrespondent Frank Eichmann als erstes nennt, in seinem Bericht über die Wählerwanderung.
Die größte gestern gemessene Wählerwanderungsbewegung verursachte sowohl in Brandenburg als auch in Sachsen die AfD. Das Plus von 100.000 in Brandenburg und sogar über 200.000 in Sachsen, erklärt Roberto Heinrich von Infratest DIMAP.
Die AfD hat es geschafft, ganz viele Nichtwähler zu reaktivieren, wieder an die Urnen zu bringen. Darüber hinaus profitiert sie in beiden Ländern von dem Wechsel früherer CDU-Wähler. In Sachsen hat sie aber auch wieder von SPD und Linken gewonnen. Und in Brandenburg ist der Zustrom aus dem rot-roten Lager genauso stark wie der Zustrom von der CDU in Richtung AfD.
Und das stellt die Frage, was hat in Brandenburg insgesamt rund 170.000, in Sachsen sogar über 430.000 Wähler dazu bewegt, von anderen Parteien oder aus dem Nichtwählerlager zur AfD zu wechseln? Zunächst waren es klassisch konservative Themen, sagt Roberto Heinrich.
Das sind also Fragen der inneren Sicherheit. Da wird ja sehr viel Vertrauen mittlerweile auch zugeschrieben. Es ist zum Zweiten das Asylthema, wo sie ja für eine restriktive Zuwanderungspolitik ist. Darüber hinaus kann die AfD aber in beiden Bundesländern vermehrt auch Sachvertrauen binden in Fragen von sozialer Sicherheit, aber auch was typische Ostinteressen anbetrifft.
Es gab aber auch eine Gegenbewegung in der Wählerwanderung. Während die CDU in Sachsen und die SPD in Brandenburg jeweils ihren Platz als stärkste politische Kraft verteidigen konnten, verloren die jeweiligen Juniorpartner an die bisherigen großen Koalitionspartner. Eine taktische Wahlentscheidung?
Beide Wanderungsströme könnten möglicherweise dadurch erklärt werden, dass hier ein großer Teil der Wähler sicherstellen wollten, dass die Ministerpräsidentenpartei eindeutig stärkste Partei wird. In gewisser Weise ist es also ein Anti-AfD-Votum gewesen. Man wollte also verhindern, dass die AfD in beiden Bundesländern stärkste Kraft wird.
Die stärksten Verluste aller Parteien musste gestern die Linke hinnehmen, in Sachsen wie in Brandenburg, wobei ehemalige linken Wähler sowohl zur AfD als auch in die andere Richtung zu den Grünen wechselten. Was ist gestern mit der Linken passiert?
Sie hat ja lange Zeit davon gelebt, dass sie als die Ostinteressensvertreterin galt. Mittlerweile ist es so, dass auch die AfD in diesem Bereich punkten kann. Zugleich leidet die Linke eben aber auch unter der Bedeutung des Umwelt- und Klimaschutzthemas, was für viele Wahlberechtigte in beiden Bundesländern ein großes Thema darstellt. Und hier hat die Linke klassischerweise keine wirklichen Antworten. Das erklärt den Wechselstrom von links in Richtung Grüne.
All das bedeutet nun schwierige Regierungsbildungen in Dresden und Potsdam. Aber was zeigt die Wählerwanderung noch? Es haben sich drei längerfristige Trends bestätigt, sagt Wahlforscher Roberto Heinrich von Infratest DIMAP.
Wir sehen erneut, dass die Mitteparteien, Mitte-Links, Mitte-Rechts, die Volksparteien an Zustimmung verlieren. Wir sehen zum Zweiten, dass die AfD eine größere Wählerunterstützung erfährt. Und wir sehen zum Dritten, dass die Grünen eben auch in den neuen Bundesländern verstärkt Unterstützung finden.
Das sagt Roberto Heinrich vom Meinungsforschungsinstitut Infratest DIMAP im Bericht unseres Hauptstadtkorrespondenten Frank Eichmann. Michael Lühmann ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Göttinger Institut für Demokratieforschung und beschäftigt sich insbesondere mit der politischen Kultur in Ostdeutschland. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Klapp.
Beginnen wir mal mit einem Umstand, der grundsätzlich ein gutes Zeichen für eine funktionierende Demokratie ist. Die Wahlbeteiligung war ziemlich hoch. Genutzt hat dieser Umstand in besonderer Weise der AfD. Wir haben gehört, die meisten Wähler, die die AfD hinzugewonnen hat, waren vorher Nichtwähler. Was kann man denn daraus schließen?
Ja, so ein paradoxes, zwiegespaltenes Gefühl, dass man Wähler an die Ohren kriegt und sie dann für eine extrem rechte Partei gewinnt. Aber man sollte gerade bei diesen Geschichten, da kommen eben die angeblich vorher nicht gewählten, die wählen jetzt plötzlich AfD. Das gehört natürlich auch zu der Erzählung der AfD-Wähler, dass sie jetzt erst überhaupt diese richtige Partei gefunden haben. Und das ist quasi auch ein Statistikproblem bei den Nachwahlbefragungen. Da wird das eben auch so abgefragt und dann kann man eben auch genau das reinschreiben. Also wäre ich da ein bisschen vorsichtig. Im Prinzip war im Allgemeinen die Wahlbeteiligung sehr hoch. Das bedeutet bei allen Parteien Zuwächse und bei der AfD ist es eben dann besonders stark.
Wir haben gehört, die AfD habe zum einen auf konservative Themen gesetzt, zum anderen aber auch auf das Thema soziale Sicherheit. Und weil sie so viele Stimmen dazugewonnen hat, gerade auch in strukturschwachen Regionen, haben ihr viele Wähler in Brandenburg und Sachsen offenbar eine Kompetenz für soziale Sicherheit zugeschrieben. Wodurch hat sie denn den Eindruck erweckt, diese Kompetenz zu haben?
Ja, da steht man als Wissenschaftler ein bisschen ratlos dagegen, weil diese Kompetenz hat sie nicht. Also Jörg Meuthen macht immer noch klar, dass er die Rente so, wie sie ist, nicht mehr haben will, ALG 1 privatisieren will und vieles mehr. Soziale Wundertüten werden sie nicht auspacken. Also da ist auch sowas. Das ist ein Problem bei Nachwahlbefragungen tatsächlich. Wenn man Menschen, die eine rechte Partei wählen, mit einem geschlossenen rechtsextremen Weltbild befragt, warum sie das tun, dann sagen sie selten, sie tun das, weil sie selbst ein geschlossenes rechtes Weltbild haben. Und damit kann man dann auch so ein bisschen changieren, warum man das eigentlich tut. Aber uns muss allen klar sein, jemand, der in Kalbitz wählt oder wer eine Höcke-Partei wählt, der wählt ganz klar Rechtsextreme. Und das muss auch was mit der Gesinnung zu tun haben und weniger mit sonstigen Inhalten. Das ist ganz normal bei monothematischen Rechtsparteien. Und das würde ich dann lieber in den Vordergrund stellen wollen.
Nun hat allerdings bisher die Linke als Kümmererpartei in Ostdeutschland gegolten, um nicht zu sagen, sie galt als die Ostpartei. Und es gibt ja durchaus den Eindruck, dass sie diesen Ruf offenbar verspielt und dass sie ihn dann an die AfD, beziehungsweise dass dieser Ruf dann auch an die AfD übergegangen ist. Ist da was dran?
Ja, die AfD hat sich ja alle Mühe gegeben, als Ostpartei wahrgenommen zu werden und hat da durchaus auch Unterstützung erfahren und hat dort einiges bespielt, die Wende 2.0. Und das Problem bei der Linken ist im Prinzip auch ein bisschen hausgemacht. Auf der einen Seite ist die Linke mit Wagenknecht, sind dort Signale ausgesendet worden, migrationspolitisch rücken wir nach rechts. Das hat eine ganze Menge an linken Wählern dann eben zu den Grünen getrieben, weil die Grünen da völlig klar sind. Und auf der anderen Seite verliert die Linke natürlich auch Wähler. Wir dürfen nie vergessen, im Osten Deutschlands, die Linke und die linke Wählerschaft ist nicht dieses links-emanzipatorische Projekt der Westlinken, wie wir es kennen. Dort gibt es eben auch durchaus in der Wählerschaft schon immer rechte Einstellungsmuster bezüglich Migrationsfragen. Und die sind dann eben zum Original zur AfD gesprungen. Und so verliert die Linke an beiden Seiten. Das ist für sie bitter, aber in dieser Polarisierung auch des Wahlkampfes kaum zu ändern gewesen.
Viele hatten der AfD ja durchaus zugetraut, in Brandenburg oder Sachsen oder sogar in beiden Ländern nicht nur zweitstärkste, sondern stärkste Kraft zu werden. Haben die CDU in Sachsen und die SPD in Brandenburg als die Ministerpräsidentenparteien das verhindert, indem sie mehr als zuvor das direkte Gespräch mit Wählern gesucht haben?
glaube, das direkte Gespräch, das hat eine gewisse Rolle gespielt und man hat sie sehr stark wahrgenommen, sowohl Woidke in Brandenburg als auch eben Kretschmer in Sachsen. Aber das als so ganz eigene Leistung, da bin ich so ein bisschen skeptisch. Wir sehen eine ganze Menge, gerade in Sachsen, eine ganze Menge Leihstimmen von Grünen, auch aus der SPD, selbst von der Linken, die CDU stark gemacht haben, weil eben die Fokussierung so sehr auf der AfD lag und man sich gesagt hat, wir wollen um keinesfalls, dass die AfD stärkste Kraft wird und die einzige Partei, die das theoretisch schaffen kann, ist die CDU. Dort hat im Prinzip Michael Kretschmer eine ganze Menge an Stimmen eingesammelt als Protest gegen die AfD, was besonders deswegen absurd ist, weil Kretschmer die AfD ja über Jahre durch seine indifferente Haltung als stark gemacht hat. Und jetzt sammelt er dennoch das ein, weil die demokratischen Wähler dann vernünftig genug sind zu sagen, die CDU ist die Partei, die vor der AfD landen kann, also wählen wir die.
Der Journalist Martin Machowitz von der Wochenzeitung Die Zeit hat gestern gesagt, gemessen an der Stimmung, die vor einem Jahr in Chemnitz geherrscht habe, sei das gestrige Wahlergebnis ein kleines Wunder, aber aus Sicht der noch stärksten Parteien CDU und SPD die vielleicht letzte Chance, weil es vielleicht zum letzten Mal gerade noch mal gut gegangen sei für diese Parteien. Sehen Sie das auch so?
Na, das glaube ich nicht. Wir wählen das nächste Mal in 5 Jahren und dann wollen wir mal sehen. Demokratische Parteien können auch Vertrauen zurückgewinnen durch gute Politik. Wir werden im Osten über viele Dinge reden müssen. Wir müssen darüber reden, dass es dieses eine Ostdeutschland nicht geben kann als Idee und dass die Ostdeutschen nicht so abgehängt sind, wie es die AfD ihnen verkaufen will. Man wird auch immer wieder darauf hinweisen müssen, was die Gesinnung ist und was die Folgen der Gesinnung der AfD sind. Und wir werden sozialpolitisch vielleicht nachsteuern müssen. Es gibt in Ostdeutschland systematisch ungerecht geringe Vermögen, da müssen wir ran an die Vermögenssteuer, um dort was möglicherweise umzuverteilen. Und wir müssen ran an eine Grundrente, weil gerade im Osten die Biografien, die Erwerbsbiografien so gebrochen sind. Und dann wollen wir mal sehen, ob man nicht mit Sozialpolitik, mit klarer Haltung gegen rechts und vernünftigen Regieren, ob man da nicht die AfD ein Stückchen wieder klein kriegt und immer wieder darauf beharren und bestehen. Das ist eine extrem rechte Partei mit einem extrem rechten Führerpersonal. Und wer das wählt, der geht das eben mit, ein ganzes Stück weit.
Kleinkriegen ist das eine, aber es könnte ja auch umgekehrt kommen. Wie viel Wachstumspotenzial sehen Sie denn bei der AfD über die Ergebnisse hinaus, die sie jetzt in Sachsen und Brandenburg erzielt hat?
Naja, sie sind im Prinzip in einem relativ für sie relativ guten Umfeld jetzt in die Wahl gegangen. Alles hat sich auf die AfD fokussiert. Jeder, der irgendwie wollte, hat jetzt dann doch die AfD nochmal schnell gewählt, um das klarzumachen. Und wir sehen, dass es gegenüber der Bundestagswahl ist es und gegenüber der Europawahl ist es ein bisschen im Wachstum. Gegenüber der Bundestagswahl ist es so ein bisschen unklar. Also so richtig die ganz, ganz großen Zuwächse, die gibt es ja nur, weil man die letzte Landtagswahl als Vergleichsfolie hat. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. In absoluten Zahlen bewegt sich die AfD schon lange im Prinzip zur Seite und im Westen deutlich nach unten. Und da muss man sich dann auch immer klar werden, so schlimm das alles in Ostdeutschland ist, das ist ein relativ kleiner Teil der Wählerschaft im Blick auf die gesamte Bundesrepublik. Wir werden genau hingucken müssen. Das ist gefährlich, wenn die AfD nach der Macht greift, allein in einem Bundesland. Aber ich glaube, die Bundesrepublik als Ganzes, die ist wehrhaft genug und die Demokratie ist auch wehrhaft genug, um das abzuwehren.
Michael Lühmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Göttinger Institut für Demokratieforschung. Vielen Dank. Schöne neue Demokratie, die Wahlen im Osten, der Tag in HR2 Kultur. Aus einem Wahlergebnis den Wählerwillen abzulesen, das ist ein schwieriges Unterfangen, denn schon in die Entscheidung jedes Einzelnen sind viele Faktoren eingeflossen und alle Wahlentscheidungen zusammen ergeben dann ein Gebräu, in dem sich alle diese einzelnen und unterschiedlichen Zutaten gänzlich miteinander vermischt haben. So wie bei Grenouille, der Hauptfigur des Romans »Das Parfum« von Patrick Süskind.
Es war ein seltsames Parfum, das Grenouille an diesem Tag kreierte. Ein seltsameres hatte es bis dahin auf der Welt noch nicht gegeben. Es roch nicht wie ein Duft, sondern wie ein Mensch, der duftet. Wenn man dieses Parfum in einem dunklen Raum gerochen hätte, so hätte man geglaubt, es stehe da ein zweiter Mensch. Und wenn ein Mensch, der selber wie ein Mensch roch, es verwendet hätte, so wäre dieser uns geruchlich vorgekommen wie zwei Menschen oder, schlimmer noch, wie ein monströses Doppelwesen, wie eine Gestalt, die man nicht mehr eindeutig fixieren kann, weil sie sich verschwimmend unscharf darstellt, wie ein Bild vom Grunde eines Sees, auf dem die Wellen zittern. Um diesen Menschenduft zu imitieren, recht ungenügend, wie er selber wusste, aber doch geschickt genug, um andere zu täuschen, suchte sich Grenouille die ausgefallensten Ingredienzen in Runels Werkstatt zusammen. Da war ein Häufchen Katzendreck hinter der Schwelle der Tür, die zum Hof führte, noch ziemlich frisch. Davon nahm er ein halbes Löffelchen und gab es zusammen mit einigen Tropfen Essig und zerstoßenem Salz in die Mischflasche. Unter dem Werktisch fand er ein daumennagelgroßes Stückchen Käse, das offenbar von einer Mahlzeit Runels stammte. Es war schon ziemlich alt, begann sich zu zersetzen und strömte einen beißend scharfen Duft aus. Vom Deckel der Sardinentonne, die im hinteren Teil des Ladens stand, kratzte er ein fischig-ranzig riechendes Etwas ab, vermischte es mit faulem Ei und Castorium, Ammoniak, Muskat, gefeiltem Horn und angesenkter Schweineschwarte, fein gebröselt. Über diese grauenvolle Basis, die an und für sich eher kadaverhaft als menschenähnlich roch, legte Grenouille nun eine Schicht von ölig-frischen Düften, Pfefferminz, Lavendel, Terpentin, Limone, Eukalyptus, die er durch ein Bouquet von feinen Blütenölen wie Geranium, Rose, Orangenblüte und Jasmin zugleich zügelte und angenehm kaschierte.
Die Wirkung einzelner Elemente zügeln und kaschieren. So etwas geht bei Grenouille, dem Parfümeur, im Roman von Patrick Süskind. Bei dem Wahlergebnis lässt sich dagegen wenig kaschieren, auch wenn Parteisprecher das immer wieder versuchen. Das tun sie allerdings nur dann, wenn sie ein schlechtes Wahlergebnis schönreden wollen. Wozu die AfD nach den gestrigen Landtagswahlen keinen Anlass hat, auch wenn sie statt des ersten Platzes nur den zweiten Platz in der Wählergunst erreicht hat. Und der brandenburgische AfD-Spitzenkandidat Andreas Kalbitz sieht offenbar auch keinen Anlass, die Zügel anzuziehen, wenn es um künftige Ambitionen seiner Partei geht. Das hat Andreas Meyer-Feist aus unserer Politikredaktion beobachtet.
Freude bei der AfD am Doppelwahlabend. Zwar wurde das eigentliche Ziel, stärkste Kraft zu werden, verfehlt. Nicht aber die Ambition auf mehr.
Gar nichts ist vorbei. Jetzt geht's erst richtig los. Es geht erst richtig los.
Mit einer starken Oppositionsarbeit. Die verspricht Andreas Kalbitz seinen Anhängern. Aber richtig los ging am Morgen danach etwas anderes. Die Debatte über seine Vergangenheit, befeuert durch eine persönliche Wahlniederlage. Sein Direktmandat in Brandenburg hat der AfD-Spitzenkandidat verpasst. Spielte die Vergangenheit eine Rolle? Bei einem Wahlkampfauftritt in Königs Wusterhausen hatte der AfD-Spitzenmann eingeräumt, bei einer Demonstration von Rechtsextremisten mitgemacht zu haben. Zuvor hatte der Spiegel darüber berichtet.
Ich habe mich zu all diesen Dingen offen geäußert, die mir davor gehalten wurden. Dazu stehe ich auch.
Für Kalbitz eine alte Geschichte, passiert vor 12 Jahren in Athen. Kalbitz reiste damals mit einer Gruppe an. Diese Gruppe hängte eine Hakenkreuzfahne am Hotelbalkon auf. Er selbst sagte später, er sei bei der Demonstration dabei gewesen. Das sei lange her.
Wenn es solche Dinge gab, da habe ich auch zugestanden. Gleichzeitig aber klar gemacht, dass ich eine Entwicklung vollzogen habe und mich ganz klar von rechtsextremistischen Tendenzen auch persönlich distanziere.
Die Berichterstattung über ihn für Andreas Kalbitz reine Stimmungsmache.
Weil es nicht mehr in dem Wahlkampf darum geht, Inhalte zu setzen, sondern es darum geht, Gegner persönlich zu dämonisieren, wofür es überhaupt keinen Anlass gibt.
Bei einem Auftritt mit Alexander Gauland am Morgen nach der Wahl wurde er aufbrausend. Ich habe keine rechtsnationale Geschichte. Unterstützt von Gauland. Es sei völlig unklar, ob Kalbitz wirklich eine Nazifahne in Griechenland aufgehängt habe. Auch Thüringens AfD-Chef Björn Höcke nimmt Kalbitz in Schutz, ohne auf die Affäre direkt einzugehen.
Ich glaube, das interessiert in Deutschland wirklich keinen Menschen. Von daher werden wir eine gute Zukunft haben in Brandenburg, in Sachsen und auch in ganz Deutschland.
Aber damit ist die Geschichte längst nicht zu Ende. Die Verbindungen zu rechtsextremistischen Gruppen sind dokumentiert. 5 Jahre lang saß Kalbitz als ehemaliges Mitglied der rechtsradikalen Republikaner in einem Verein namens Kultur und Zeitgeschichte. Dort erschienen Schriften mit Titeln wie Adolf Hitler, Verwandler der Welt. Das Ziel des Vereins, die Übermittlung der wirklichen deutschen Verhältnisse in den letzten 75 Jahren. Gegründet von Waldemar Schütz, ehemaliger SS-Hauptsturmführer, der Leibstandarte Adolf Hitler, später Verleger und Mitglied im NPD-Bundesvorstand. Wegen seiner Vergangenheit durfte Kalbitz nach dem Einzug der AfD in den Landtag auch nicht Mitglied der Parlamentarischen Kontrollkommission werden, die den Verfassungsschutz beaufsichtigt. In München geboren und aufgewachsen, war Kalbitz erst in der Jungen Union aktiv und in der CSU, bevor er in den 90er Jahren nach rechts abdriftete. In Brandenburg fiel das später kaum auf. 7 Abgeordnete der anfangs nur 10-köpfigen AfD-Fraktion waren Mitglieder in diversen rechtsextremen Gruppen. Lange galt Kalbitz auch als Gaulands Kronprinz. Sein Spitzenmandat hatte er ihm zu verdanken.
Wir sind nicht stärkste Kraft geworden. Dazu fehlt noch ein Stück. Und insofern beginnt die Arbeit jetzt erst.
Und auch heute will Alexander Gauland keine Kritik aufkommen lassen. Kalbitz, so heißt es in der AfD-Spitze, werde noch gebraucht.
Soweit das Porträt, das Andreas Meyer-Feist aus unserer Politikredaktion von Andreas Kalbitz gezeichnet hat, dem Spitzenkandidaten der AfD in Brandenburg. Kalbitz kündigt also eine starke Opposition dort an und AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen hat gestern in den ARD-Tagesthemen gesagt, dass die AfD auch aus der Opposition heraus bereits viel Einfluss habe. Die jeweiligen Regierungsparteien würden mit etwas zeitlicher Verzögerung AfD-Anträge kopieren, so Meuthen. Andreas Kalbitz von der AfD in Brandenburg sagt aber auch, jetzt geht's erst richtig los. Da kann man durchaus den Willen heraushören, früher oder später auch mal an einer Regierung beteiligt zu werden. Philipp Bruch, Aktionskünstler, Philosoph, Gründer des Zentrums für politische Schönheit und Autor des demnächst erscheinenden Buches Schluss mit der Geduld, Untertitel Jeder kann etwas bewirken, eine Anleitung für kompromisslose Demokraten. Guten Abend. In Ihrem Buch schreiben Sie an einer Stelle, Zitat, für die AfD ist alles gewonnen, wenn sie an der Regierung beteiligt wird. Was genau meinen Sie mit alles?
Das ist so bei dieser sehr alten, aber für uns neuen Form des Faschismus, dass sie im Prinzip vorher schon ankündigt, was sie vorhat. Sie haben Kalbitz erwähnt. Kalbitz möchte eine Abschiebe-Airline gründen. Das hat er beim Kiffhäuser-Treffen 2018 verkündet. Er nennt sie die Never-Come-Back-Airline. Aber nicht für Flüchtlinge, wie Sie und ich das vielleicht erwarten würden, sondern für die inneren Feinde. Also er sagt, für die Claudia Roths und die Cem Özdemirs dieser Republik, die dann ausgeflogen werden und eben they never come back. Das klingt erstmal skurril und es klingt erstmal wie ein Witz, ein Treppenwitz der Geschichte. Aber wir wissen leider aus den Erfahrungen der frühen 30er Jahre des letzten Jahrhunderts, dass diese Gestalten durchaus wahrmachen, was sie vorher ankündigen. Und bei der AfD, das wissen wir, das sagt sogar momentan die Vorsitzende der CDU, handelt es sich um eine rechtsextreme Partei. Und die darf niemals Teil der Exekutive im Bund werden. Was die Landesregierung angeht, steht das auf einem anderen Blatt. Aber auch dort können sie mit entsprechender Böswilligkeit durchaus genug Schaden anrichten.
Nun gibt es bislang keine Partei, die mit der AfD koalieren will. Im Gegenteil, die Parteien, die eine Aussicht haben zu regieren, suchen sich lieber zwei Koalitionspartner und darunter auch solche, die ihnen politisch nicht unbedingt nahestehen. Insofern halten diese Parteien sich ja an ihren Rat. Herr Bruch, für wie wahrscheinlich halten Sie es denn dann vor diesem Hintergrund, dass die AfD irgendwann tatsächlich ein Koalitionsangebot bekommt oder auch nur zu Sondierungsgesprächen eingeladen wird?
Ich halte das für sehr wahrscheinlich. Wir können froh sein, dass in Sachsen das Wahlergebnis den amtierenden Ministerpräsidenten stützt. Also in einem Szenario, in dem die AfD, stellen Sie sich es einmal kurz vor, stärkste Partei geworden wäre, wären die Zugkräfte und die Attraktionskräfte auf die CDU, auf diesen Landesverband Sachsen, der tief konservativ ist und stark nach rechts strebt, die wären zu groß geworden, diese Zugkräfte, und Kretschmer wäre schnell gestürzt worden. Es wird irgendwann passieren, dass Sie irgendwo einen Ministerpräsidenten stellen. Wahrscheinlich werden Sie vorher noch in den nächsten 10 Jahren als kleinerer Koalitionspartner fungieren. Und möglich machen wird das die CDU.
Herr Hoch, selbst stärkste Partei zu sein, ist zwar eine gute Voraussetzung, um an die Regierung zu kommen, aber jede Partei, so viele Stimmen sie auch bekommen hat, braucht, um zu regieren, eine Mehrheit. Wenn sie die nicht hat und auch nicht organisieren kann, dann kann sie auch keinen Anspruch erheben zu regieren.
So ist es. Und das ist aber immer so in der Geschichte gewesen, auch gerade in der deutschen Geschichte, dass der Konservatismus der Mehrheitsbeschaffer war für den Rechtsextremismus. Dieser Januar 33, dieser tiefe politische Fatalismus, der Bürgerkrieg tobt auf den Straßen, jetzt probieren wir es vielleicht doch mal mit einem Reichskanzler Hitler, kann ja alles nicht so schlimm werden.
Das konnte natürlich damals der Reichspräsident allein entscheiden qua Verfassung, der konnte am Parlament vorbei Regierungsaufträge erteilen. Diese Situation haben wir ja in unserem Grundgesetz nicht vorgesehen, ausdrücklich nicht.
Ja, aber die Konservativen haben ja mitgemacht. Also von Papen ist ja Minister im Reichskabinett von Hitler gewesen ab Januar 33. Das heißt, diese Szenario, das schwebt mir vor und darum habe ich wirklich Sorge und das schildere ich auch in meinem Buch, wie Sie das richtig sagen. Stärkste Partei nützt nichts. Wir werden wahrscheinlich sogar Koalition mit 4 Parteien sehen, um die AfD zu verhindern in Deutschland in den nächsten 10 Jahren. Das stellt zumindest für die Konservativen ein dramatisches demokratietheoretisches Problem dar. In Wirklichkeit ist es natürlich so, dass Demokratien genau dazu da sind, die Schwachen vor den Starken zu schützen. Und dass es natürlich überhaupt kein Problem ist, dass die stärkste Partei eben nicht an der Regierung ist.
Wie erklären Sie es sich denn, wenn es da in der CDU eine Spaltung gibt zwischen 2 sehr unterschiedlichen Lager? Die einen sind der AfD aufgeschlossen gegenüber, zumindest in Teilen, die anderen nicht. Warum bleiben die der AfD aufgeschlossen gegenüber sind, warum bleiben die denn in der CDU, wenn der Rest der Partei ihnen da so gar nicht folgen mag?
Es rumort in der CDU, es rumort gewaltig, auch wenn das jetzt abgewendet ist. Wir wissen nicht, was bei Neuwahlen im Bund passiert. Wir wissen nicht, wann überhaupt die Neuwahlen sind. Das hängt alles von der Stabilität der SPD ab. Das Szenario, was mir vorschwebt und was ich in meinem Buch schildere, ist ein Aufstiegsszenario, was interessanterweise stattfindet über Bande. Also wir stellen uns immer so ein bisschen vor, dass die AfD so einen Staatssturz, so einen Putsch irgendwann vielleicht macht aus lauter Verzweiflung. Das, was Hitler 1923 in München gemacht hat. Meine Argumentation läuft so, dass wir über 1923 hinaus sind und das nie erleben werden. Aber wenn man die Geschichte studiert und gerade auch die Jahre 30, 31, 32, dann findet man leider eine genaue Strategie, wie man über das, was wir, wenn wir unpolitisch sein wollen, Unruhen nennt im Land, ja, über Bande ein Land destabilisieren und eine Regierung stürzen kann.
Wobei man dann natürlich auch die Situationen miteinander vergleichen müsste, die 1933 sicherlich nicht dieselbe gewesen ist, wie sie heute gewesen ist. Ich habe vorhin ja schon die Rahmenbedingungen der Verfassung genannt.
Mich ist tatsächlich ein großes Fanal letztes Jahr passiert. Das ist Ende August 2018, die Ereignisse in Chemnitz. Da sehen Sie den Bürgerkriegsapparat der AfD auf der Straße. Die meisten Beobachter wussten nicht, dass es diese militante Hooligan-Szene überhaupt gibt und dass sie zu so einer Totalmobilisierung in der Lage ist, innerhalb von 24 Stunden die drittgrößte ostdeutsche Stadt symbolpolitisch in Schutt und Asche zu legen, die Pressefreiheit zu bedrohen, Menschen auf Straßen zu jagen und dergleichen mehr. Und das war für mich, muss ich Ihnen ehrlich sagen, das Fanal, wo ich mich frage, wie unvergleichbar das mit dem Straßenterror der SA ist, wenn man sich das genauer anschaut, was 1932 auf den Straßen der Weimarer Republik los ist.
Da müssten dann wahrscheinlich an unserer Stelle zwei Historiker sich darüber auseinandersetzen, die den Blick auf die Gegenwart genauso wie auf die damalige Zeit haben. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf das, was Sie vorhin geschildert haben, dass immer mehr Parteien koalieren müssten, wenn es darum geht, eine mehrheitsfähige Regierung ohne die AfD zu bilden. Das hat ja auch Folgen, so eine Entwicklung. Diese Parteien müssten dann Kompromisse miteinander schließen, würden aus Sicht vieler Wähler immer weniger unterscheidbar. Und die AfD könnte dann sagen, seht her, wir sind die Einzigen, die wirklich eine Wahlalternative bilden. Alle anderen machen ja gemeinsame Sache miteinander. Wäre das in Ihrem Sinne?
Genau das ist das dramatische Problem, was auf uns zuzukommen scheint. Ich nenne das in meinem Buch die nationale Rettungsfront, ja, von vier Parteien, die sich da zusammenschließen und genau ins narrative Fettnäpfchen der AfD reinfallen, dieser klüngelnden Altparteien, die sich hier zusammenschließen im Rudel, um die stärkste Partei im Land zu verhindern. Das wird auf uns zukommen. Das wird uns, wenn man etwas vorausblickt, vielleicht nicht morgen, aber in 5 Jahren, vielleicht auch in 7 Jahren auf uns zukommen, diese dramatische Erosion von politischer Legitimität.
Sagt Philipp Bruch, Aktionskünstler, Philosoph, Gründer des Zentrums für politische Schönheit und Autor des demnächst erscheinenden Buches Schluss mit der Geduld, Untertitel Jeder kann etwas bewirken, eine Anleitung für kompromisslose Demokraten. Vielen Dank. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Schöne neue Demokratie, die Wahlen im Osten, so haben wir diesen Tag genannt. Am Tag nach den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg, bei denen sich viele fragen, was daraus entstehen könnte. So wie sich das im zweiten Teil von Goethes Faust auch Wagner fragt, der Famulus von Faust, als er in seinem Laboratorium teils argwöhnisch, teils gespannt betrachtet, was er da gerade angerichtet hat.
Die Glocke tönt, die fürchterliche, durchschauert die berußten Mauern. Nicht länger kann das Ungewisse der ernstesten Erwartung dauern. Schon hellen sich die Finsternisse, schon in der innersten Phiole erglüht es wie lebendige Kohle, ja, wie der herrlichste Karfunkel, verstrahlend Blitze durch das Dunkel, ein helles, weißes Licht erscheint. Oh, dass ich's diesmal nicht verliere. Es leuchtet. Seht, nun lässt sich wirklich hoffen, dass, wenn wir aus viel hundert Stoffen durch Mischung, denn auf Mischung kommt es an, den Menschenstoff gemächlich komponieren, in einen Kolben verlutieren und ihn gehörig kohobieren, so ist das Werk im Stillen abgetan. Es wird, die Masse regt sich klarer, die Überzeugung wahrer, wahrer. Was man an der Natur Geheimnisvolles pries, das wagen wir verständig zu probieren. Und was sie sonst organisieren ließ, das lassen wir kristallisieren. Es steigt, es blitzt, es häuft sich an. Im Augenblick ist es getan. Ein großer Vorsatz scheint im Anfang toll. Doch wollen wir des Zufalls künftig lachen. Und so ein Hirn, das trefflich denken soll, wird künftig auch ein Denker machen. Das Glas erklingt von lieblicher Gewalt. Es trübt, Es klärt sich, also muss es werden.
Es trübt, es klärt sich, also muss es werden. So sieht es Wagner im zweiten Teil von Goethes Faust. Was sich bei den gestrigen Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg geklärt oder eingetrübt hat und was nun infolgedessen werden kann und werden soll, das wird natürlich von den Parteien, wie immer nach solchen Wahlen, ausgiebig analysiert und in sorgfältig portionierten Dosen kommentiert. Beobachtungen dazu von unserer Hauptstadtkorrespondentin Claudia Plass.
Nach den Stimmverlusten ihrer Partei bei den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen will CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer den Erneuerungsprozess ihrer Partei fortsetzen, unter anderem beim Thema Klimaschutz.
Wir ziehen durch, was wir vereinbart haben, und wir werden morgen hier an dieser Stelle in diesem Haus mit unserem Werkstattgespräch zum Klimaschutz damit beginnen. Es wird die Digitalcharta folgen, der Antrag zur nachhaltigen sozialen Marktwirtschaft für unseren Parteitag.
Dabei gelte es, so Kramp-Karrenbauer, Brücken zu bauen. Wir kämpfen um jeden Wähler, sagte sie. Mit Blick auf die AfD hieß es:
Aber gleichzeitig halten wir den Kurs der klaren Abgrenzung zur AfD. Und deswegen gilt auch weiter der Beschluss, dass es mit der AfD keine Regierung geben wird.
Ergebnisse liefern, das forderten angesichts der gestärkten AfD einige führende Politiker der Großen Koalition. Eine starke Polarisierung, so kommentierte die kommissarische SPD-Chefin Manuela Schwesig die Wahlergebnisse. Und
von gestern lernen wir, dass es nicht reicht, die Wahlergebnisse der AfD zu beklagen, sondern wir müssen viel vor Ort sein und wir müssen auch in der Sache jetzt liefern. Das ist jetzt die Verantwortung der Großen Koalition in Berlin.
Themen müssten zudem stärker ernst genommen werden, die den Menschen im Osten wichtig seien. Ein Beispiel: die geplante Grundrente. Sowohl Brandenburg als auch Sachsen steuern auf ein Dreierbündnis zu. In Sachsen, wo die CDU zuletzt mit der SPD regierte, wäre eine Koalition von SPD, CDU und Grünen möglich. In Brandenburg reicht es nicht länger für Rot-Rot. Auch hier könnten die Grünen künftig Mehrheitsbeschaffer sein. SPD-Ministerpräsident Woidke kündigte an, schon in dieser Woche Sondierungsgespräche zu beginnen. Die Grünen selbst wollen keine Mehrheitsbeschaffer sein. Sie sprechen von einem Politikwechsel in beiden Ländern und stellen sich auf schwierige Koalitionsverhandlungen ein. Grünen-Chefin Annalena Baerbock:
Den Stillstand der letzten Jahre, den darf es nicht einfach so weitergeben, sondern viele Menschen hängen, gerade auch in der Braunkohleregion, hängen zwischen Baum und Borke, weil die Landesregierung nicht den Mut hatten, offensiv zu sagen: Kommt, wir packen das gemeinsam an.
Zentrale Themen für die Grünen, die in beiden Ländern deutlich an Stimmen gewonnen haben: keine neuen Tagebaue, Verbesserungen für strukturschwache Regionen. Die AfD gibt sich selbstbewusst. Sie ist in beiden Ländern jeweils zweitstärkste Kraft geworden. AfD-Chef Alexander Gauland sagte mit Blick auf Sachsen:
Wenn jetzt die Koalitionsverhandlungen in Dreierkoalitionen, ausbrechen, dann wird es für die Funktionärsschicht der CDU sehr schwierig zu begründen, dass man sozusagen um jeden Preis mit der AfD nicht mal reden will.
Linke Chefin Katja Kipping warnte nach den drastischen Stimmenverlusten ihrer Partei vor internem Streit. Nun müsse alles getan werden, um den Wahlkampf in Thüringen zu unterstützen. Sie kündigte aber auch Konsequenzen an.
Wir werden uns über eine Neuaufstellung verständigen, ohne Tabus, ganz klar. Das werden wir direkt nach den Thüringenwahlen beginnen.
Nicht nur die Linke, auch die FDP zeigte sich enttäuscht. Sie ist weder in Brandenburg noch in Sachsen ins Parlament gekommen. FDP-Chef Christian Lindner führte das auf das taktische Wahlverhalten der Bürger zurück. Man werde in dieser Woche über mögliche Konsequenzen aus dem Wahlergebnis beraten, so Lindner.
Allerdings vertreten wir unsere inhaltlichen Positionen ja aus Überzeugung. Und aus diesem Grund kann ich meiner Partei eine grundlegende Veränderung ihres Kurses nicht empfehlen.
Lindner forderte die Parteien in Berlin auf, im Umgang mit den Wählern und der AfD umzudenken. Bei wichtigen Themen wie Klimaschutz und Migration seien parteiübergreifende Lösungen gefragt.
So also reagieren die Parteien in der Bundeshauptstadt auf die Wahlergebnisse von Brandenburg und Sachsen. Literarisch sind wir ja in dieser Sendung schon in dem einen oder anderen Laboratorium gewesen, und inspiriert hat uns dazu unter anderem eine Aussage von Dr. Benjamin Höhne, stellvertretender Leiter des Instituts für Parlamentarismusforschung in Berlin. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Glab.
Sie haben gesagt, Ostdeutschland war schon immer ein Demokratielabor, denn es gab nie eine so enge Parteibindung wie im Westen. Das heißt wohl, die Wähler versuchen von Wahl zu Wahl ihr Glück immer mal wieder mit anderen Parteien als bei der Wahl zuvor. Welche Faktoren entscheiden denn in Ostdeutschland darüber, wie flüchtig oder wie stabil die Bindung an eine Partei ist?
Ja, ganz so beliebig ist es vielleicht nicht. Man kann aber, wenn man etwas weiter ausholt, sagen, dass das Parteisystem, wie man das im Westteil der Bundesrepublik kennt, in den Osten verpflanzt wurde und sich dort nie so richtig verwurzelt hat. Das heißt, es haben sich nicht in dem Ausmaß Stammwähler herausgebildet, die dann das westdeutsche Parteiensystem dort eins zu eins repliziert hätten. Also von vornherein hat man deshalb eine gewisse andere Konfiguration erlebt, wozu zum Beispiel die Nachfolgepartei der SED-PDS, die Linke, gehörte. Und man kann dann, wenn man sich die Wählerebene anschaut, eben auch von vornherein eine höhere Volatilität, also eine Wechselbereitschaft tatsächlich ausmachen. Das wäre das eine. Und dann auf der anderen Seite auch, haben wir dort frühzeitig Koalitionskonstellationen gesehen, die man so bisher im Westen noch nicht kannte. Und das ist ja was wir jetzt in Sachsen und womöglich Brandenburg und auch Thüringen weiterleben werden.
Und das bedient ja auch dieses Bild vom Demokratielabor, dass man ungewohnte Koalitionen ausprobiert. In Sachsen und Brandenburg wird das aller Voraussicht nach ein Koalitionsmodell sein, das es bislang nur in Sachsen-Anhalt gibt, nämlich die Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen. Wie sehen Sie denn die Chancen und Risiken dieses Experiment? Gibt es da entscheidende Gemeinsamkeiten mehr als nur den Willen, die AfD von der Regierung fernzuhalten?
Das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt dabei, wobei ich in Brandenburg noch einschränkend sagen würde, warten wir das erstmal ab, ob nicht doch eine rot-rot-grüne Regierung sich formiert, die dann zwar nur eine sehr, sehr knappe Mehrheit hat, aber vielleicht deshalb auch einen stärkeren Akzent links der politischen Mitte setzen könnte. Also Brandenburg ist noch abzuwarten. Sachsen sieht tatsächlich so aus, als ob es auf die Kenia-Koalition hinausläuft. Und in Sachsen-Anhalt gibt es Erfahrungswerte, die man damit hat. Und da muss man eher sagen, das ist eine Zweckgemeinschaft. Das ist keine Liebesehe, die man dort eingegangen ist. Das kriselt immer wieder. Und es erfordert vom Ministerpräsidenten doch auch ein hohes Maß, dann auf die Parteien einzugehen, zu vermitteln und vor allem die Politik auch in der eigenen Partei zu vertreten und dort für Geschlossenheit zu sorgen. Und da sieht man, dass das Herrn Haseloff doch ja nur bedingt gelingt. Da muss man sehen, wie sich Herr Kretschmer aufstellt. Wenn man ihn in den letzten Wochen gesehen hat, kann man ihm doch durchaus zutrauen, dass er diese Vermittlungsleistung gut bewältigt. Aber es bleibt das Dilemma, und das wurde bei Herrn Ruch ja auch schon so ein bisschen deutlich. Es kommen drei Parteien zusammen, die in vielen programmatischen Positionen weit auseinander liegen. Und da ist dann natürlich schon irgendwann so ein Grenznutzen erreicht, weil alle drei Parteien ja darauf achten müssen, dass sie sich ausreichend profilieren, dass sie ausreichend in ihren Politiken durch die eigene Anhängerschaft, die Wählerschaft wahrgenommen werden. Und da sind in einer Koalition natürliche Grenzen gesetzt.
So, und da sagt nun AfD-Bundessprecher Alexander Gauland, er warte jetzt auf den Aufstand in der Sachsen-CDU gegen zu viele Kompromisse mit den Grünen. Denn die würden sich womöglich, also Teile der Sachsen-CDU würden sich womöglich lieber von der AfD tolerieren lassen oder mal mit der AfD reden, anstatt sich in einer Koalition mit den Grünen zu verbiegen.
Das ist, also wenn man über Jahrzehnte lang fast schon eine Feindschaft zwischen Grün und Schwarz gepflegt hat, ist das ein gewaltiger Schritt, den beide Parteien da aufeinander zugehen müssen. Ich würde es aber trotzdem nicht so dramatisch sehen wie der Herr Gauland, weil wenn man sich die Wählerstruktur anschaut beider Parteien, da gibt es ja doch erhebliche Schnittmengen, wird ja auch argumentiert, die Grünen sind ja gar keine linke Partei mehr, sondern sind ja eine bürgerliche Partei, also werden auch von Menschen gewählt, die genauso gut ihr Kreuz bei der CDU machen könnten. Also da gibt es sicherlich Schnittmengen und beide Parteien machen sich ja auch klar, was ist die Alternative, denn es gibt ja gar nicht so eine richtige Alternative. Die Alternative wäre ja eine Minderheitsregierung, wobei man sich dann mit hoher Wahrscheinlichkeit auch an der einen oder anderen Stelle von der AfD unterstützen lassen müsste, um bestimmte Politiken durchzusetzen. Und ich glaube, das wollen die Grünen auf keinen Fall.
Sie, Herr Höhne, sind ja in einem Interview noch weitergegangen als gerade vorhin. Sie haben mal gesagt, es könnte auch sein, dass man durch eine Einbindung der AfD in eine Koalition für deren Entzauberung sorgt. Das klingt allerdings so, es könnte sein, sagen Sie, als glaubten Sie selbst nicht daran, dass das eine gute Idee wäre, oder?
Naja, das ist wie bei jedem Experiment im Labor. Man weiß ja nicht, wenn man bestimmte Sachen zusammentut, was am Ende bei rauskommt. Also zumindest nicht mit einer hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit. Und insofern wäre das eine Art Politikexperiment, was glücken kann im Sinne einer Entzauberung. Kann aber auch sein, dass das nicht funktioniert. Also historische Beispiele haben wir, Hamburg, Schill-Partei als Stichwort, gibt aber auch die These, auf die wir vorhin schon gehört haben, dass die populistischen Parteien dann die Macht erlangt haben, wenn sie mit den konservativen Eliten kollaboriert haben. Also das heißt, die konservativen Eliten eine Steigbügelhalter für die populistischen Parteien waren. Und dann kommt es eben darauf an, wie gefährlich nimmt man populistische Parteien wahr. Denkt man, wenn sie an die Macht kommen, droht der Untergang der Demokratie, oder versteht man Populismus als pure Machterwerbsstrategie, die nicht darauf angesetzt ist, wie das extremistische Parteien machen, die Demokratie abzuschaffen. Und ich muss sagen, ich hänge dann schon eher der letzteren These nach, dass ich nicht unbedingt glaube, dass es eine Zwangsläufigkeit gibt, dass populistische Parteien die Demokratie abschaffen wollen.
Aber klüger ist man dann erst, wenn man es wirklich probiert hat, ne? Deswegen muss man sich das vorher gut überlegen, ob man das macht.
Sie sagen es, Herr Glab, und das ist ja auch das Dilemma, in dem sich die CDU befindet. Also es gibt diese zwei Strategien im Prinzip. Die Mehrheitsauffassung in der CDU unter AKK ist ja die, dass die Merkel-Linie weiter fortgeführt wird, dass man auf starke Abgrenzung setzt. Und die andere Richtung, die wird ja zurzeit, verschafft die sich ein bisschen mehr Gehör, also der rechte Flügel, der sich formiert, die sagen, naja, wir sind ja inhaltlich in vielen Punkten wirklich gar nicht weit weg voneinander. Und das stimmt auch, das können wir als Politikwissenschaftler auch nachweisen. Da ist man sich in vielen Punkten natürlich viel näher als zu den Grünen oder auch zur Linkspartei hin sowieso. Und von daher würde es, wenn man rein die Schnittmengen der Themen sieht, von dieser Warte aus tatsächlich Sinn machen, diesen Entzauberungsversuch vielleicht mal auszuprobieren.
Dr. Benjamin Höhne, stellvertretender Leiter des Instituts für Parlamentarismusforschung in Berlin. Vielen Dank. Und vom Demokratielabor Ostdeutschland, wie Dr. Höhne es nennt, machen wir jetzt nochmal einen literarischen Spaziergang in ein Labor, in dem Substanzen gebraut werden. Diesmal allerdings in ein Labor ohne Reagenzgläser und ohne weiße Kittel, denn solche Dinge gibt es nur in sehr modernen Inszenierungen von Shakespeares Macbeth und seiner Hexenküche.
Um den Kessel dreht euch rund, werft das Gift in seinen Schlund. Kröte, die im kalten Stein Tag und Nächte dreimal neun zähen Schleim im Schlaf gegoren, sollst zuerst im Kessel schmoren. Mischt, ihr alle, mischt am Schwalle, Feuer brenn und Kessel walle. Sumpfge Schlange, Schweif und Kopf, Brat und Koch im Zaubertopf, Molches Aug und Unkenzähe, Hundemaul und Hirn der Krähe, zäher Saft des Pilzenkrauts, Eidechsbein und Pflaum vom Kauz. Mächt'ger Zauber würzt die Brühe, Höllenbrei im Kessel glühe. Mischt ihr alle, mischt am Schwalle, Feuer brenn und Kessel walle. Wolfeszahn und Kamm des Drachen, Hexenmumie, Gaum und Rachen, aus des Haifischs gierigem Schlund, Schierlingswurz aus finsterm Grund, auch des Lästerjuden Lunge, Türkennas, Tartarenzunge, Eibenreis, vom Stamm gerissen in des Mondes Finsternissen, Hand des neugeborenen Knaben, den die Metz erwürgt im Graben, dich soll nun der Kessel haben. Tiger eingeweiht hinein, und der Brei wird fertig sein. Mischt ihr alle, mischt am Schwalle, Feuer brenn und Kessel walle. Abgekühlt mit Pavians Blut wird der Zauber stark und gut.
Das Rezept, nach dem die Hexen kochen in Shakespeares Tragödie Macbeth. Sie allerdings sind es auch, die dem Titelhelden weissagen, dass er eine Krone erringen werde. Ins Demokratische übersetzt wäre das ein Wahlsieg. Schöne neue Demokratie, die Wahlen im Osten, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Eine der drei ostdeutschen Landtagswahlen in diesem Jahr liegt noch vor uns, und zwar die in Thüringen. Dorthin schaut jetzt mein Kollege Thorsten Schweinhardt. Am 27. Oktober wird in Thüringen gewählt, in dem bislang einzigen Bundesland der Republik, das je von einem linken Ministerpräsidenten regiert wurde und zurzeit auch noch regiert wird.
Versöhnen statt spalten. Und ich glaube, daran wird sich die neue Landesregierung messen lassen müssen. Und daran werde ich auch mich persönlich messen lassen müssen.
Bodo Ramelow im November 2014. Gerade haben sich die Thüringer SPD, Linkspartei und Grüne auf die erste rot-rot-grüne Koalition geeinigt. Geführt wird das Regierungsbündnis von Bodo Ramelow. Es ist das erste Mal, dass die Linkspartei einen Ministerpräsidenten stellt. Darauf ist auch Gregor Gysi mächtig stolz.
Heute ist einfach ein großer, ein schöner Tag, auch in meinem Leben, das muss ich sagen, dass ich das noch erlebe.
Die Freude wird jedoch nicht von allen geteilt. In Thüringen gibt es Straßenproteste und Fackelzüge gegen die neue Landesregierung. Vor allem die Beteiligung der Linkspartei macht einigen Menschen Angst. Die Nachfolgepartei der SED dürfe nie wieder an einer Regierung beteiligt sein, heißt es. Und dann auch noch ein Linker als Regierungschef. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, lobt hingegen Ramelows differenzierten Umgang mit den Altlasten seiner Partei.
Ich bin froh, dass er in seinen ersten Worten sich noch einmal bei den Opfern der SED, der Staatssicherheit, entschuldigt hat.
Heute, nach 4,5 Jahren, kann man festhalten, in Thüringen sind trotz linksgeführter Regierung weder Sozialismus noch Kommunismus zurückgekehrt. Die rot-rot-grüne Koalition ist zur Normalität geworden. Bodo Ramelow gilt den Thüringern nicht als linker Hardliner, sondern eher als der bessere Sozialdemokrat. Linke, SPD und Grüne regieren gemäßigt, praktisch skandalfrei, eigentlich unauffällig und geräuschlos. Oder wie es Bodo Ramelow in einem MDR-Interview ausdrückt, die Koalition habe das Land ordnungsgemäß verwaltet. Nicht, dass es aus Thüringen keine Erfolge zu vermelden gäbe. So kann sich Finanzministerin Heike Taubert, SPD, über 4 Jahre mit Rekordeinnahmen freuen. Durch die Steuerüberschüsse konnten nicht nur Schulden in Milliardenhöhe abgebaut werden. Auch Projekte wie ein gebührenfreies Kita-Jahr wurden dadurch finanziert. Gleichzeitig herrscht in den Thüringer Kitas aber immer noch gravierender Mangel an Erziehern. Dieser Umstand zeigt, dass sich in vielen Bereichen durch Rot-Rot-Grün nicht wirklich etwas nach vorn bewegt hat. Das gilt besonders für den Bildungssektor. Zwar wurden in den letzten Jahren deutlich mehr Lehrkräfte eingestellt, gleichzeitig fallen aber immer mehr Schulstunden aus. Hier soll ein neues Schulgesetz Abhilfe schaffen. Lange erwartet wurde es im Juni diesen Jahres verabschiedet. Auch die Thüringer Verwaltungsstruktur ist reformbedürftig. Zwar hat Rot-Rot-Grün in den vergangenen Jahren einige Großbehörden geschaffen, doch eine wirklich grundlegende Reform ist dadurch nicht gelungen. Grandios gescheitert ist das größte Projekt, die umfassende Gebietsreform. Weil in Thüringen immer weniger Menschen leben, wollte man einige Landkreise und Gemeinden zusammenlegen. Kritik an den Reformplänen kam von der Opposition, aus CDU und AfD, aber auch von Bürgerseite. Die Reform werde über die Köpfe der Bürger hinweg durchgeboxt, hieß es. Menschen hätten plötzlich einen viel weiteren Weg zu Behörden. Außerdem zerstöre das Zusammenlegen von Gemeinden einen Teil der regionalen Identität. Nachdem zuletzt auch vom Grünen Koalitionspartner Bedenken angemeldet wurden, sah man den Großteil dieser Reform als gescheitert an. Trotzdem könnte es bei den Landtagswahlen im Oktober erneut für Rot-Rot-Grün reichen. In aktuellen Umfragen käme die Linkspartei auf 26%, die Grünen auf 11% und die SPD auf 9%. Rechnerisch würde das für eine Neuauflage von Rot-Rot-Grün ausreichen. Und als potenzieller Ministerpräsident kann sich Bodo Ramelow nach wie vor über den höchsten Beliebtheitswert freuen.
Soweit der Blick meines Kollegen Thorsten Schweinhardt nach Thüringen, wo am 27. Oktober ein neuer Landtag gewählt wird. Die letzte von 3 ostdeutschen Landtagswahlen in diesem Jahr. Die beiden anderen, die seit gestern hinter uns liegen, geben, wir haben es schon gehört in dieser Sendung, auch der Bundespolitik einigen Stoff zum Nachdenken und bestenfalls auch zum Handeln. Auch wenn CDU und SPD, die auf Bundesebene gemeinsam regieren, glauben könnten, mit dem Schrecken davongekommen zu sein, da sie ihre jeweils ersten Plätze in Sachsen bzw. Brandenburg behaupten konnten. Albrecht von Lucke, Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Glab.
Ist die GroKo jetzt gerettet, weil die AfD in beiden Bundesländern nur auf dem 2. Platz gelandet ist?
Naja, das hat nicht direkterweise was mit der GroKo zu tun. In der Tat, wenn einer der Ministerpräsidenten gefallen wäre, vor allem denke ich an Herrn Woidke in Brandenburg, dann wäre das für die SPD noch einmal dramatischer gewesen. Nein, aber die eigentliche große Frage ist natürlich die, hat die SPD noch einmal den Mut, sich aufzuraffen und die Große Koalition noch einmal zu unterstützen? Oder, und das ist die zweite Frage, ist die Linke vielleicht innerhalb der SPD zu mutlos, weil sie auch keinen geeigneten Spitzenkandidaten in den nächsten Monaten aufbieten kann, der die Linke in der SPD so stark macht, also zu mutlos, um die Große Koalition aufzukündigen? Denn das ist die eigentliche Lage. Wir haben es mit einer ermatteten Großen Koalition zu tun, in der zwar beide Parteivorsitzenden, also Frau Annegret Kramp-Karrenbauer, wie auch die kommissarische Troika, kann man ja sagen, inbegriff des Vakuums in der SPD, momentan noch ein Stück weit den Laden zusammenhalten, aber es gibt keinen, und das ist das Interessante, der in beiden Kräften jetzt letztlich beides beenden will, weil beide Seiten nicht stark genug sind. Das ist momentan der Grund, warum die GroKo noch funktioniert. Es gibt keine Perspektive, die letztlich wirklich stark wäre. Und da hat der Wahlausgang nichts Entschiedenes geändert. Im Gegenteil, dass beide Ministerpräsidenten sich halten konnten, hat es ein Stück weit eher noch mal befestigt.
Und was die SPD angeht, die ja in Sachsen ja auf 7,7% abgerutscht ist, das nährt ja auch nicht gerade die Hoffnung, auch von einer Neuwahl profitieren zu können, nicht? Zumal es ja in anderen Bundesländern für die SPD auch besser, aber nicht im Wesentlichen besser gelaufen ist.
Das ist das eigentliche Dilemma. Wir haben es faktisch mit einer völlig ermatteten SPD zu tun, in der auch die starken Kräfte mit Kevin Kühnert an der Spitze, die ja durchaus rausdrängen aus der Großen Koalition, weil sie auch feststellen, dass die Große Koalition bisher jedenfalls keinen Gewinn gebracht hat. Auch diese Kräfte eigentlich weder im Parteivorsitz über eine starke Alternative verfügen. Alle Paare, die eher nach links gehen, sind nicht so stark, dass man sagt, da sticht eines heraus. Und vor dem Hintergrund, dass sie auch faktisch in einer Neuwahl keine Perspektive hätten, ist diese Mutlosigkeit mit Händen zu greifen. Also es wird die spannende Frage sein, was passiert in den nächsten Wochen mit der SPD? Gibt es dann doch eine solche, nennen wir es einmal, Selbstverstärkung in dem Unwillen, noch in der Großen Koalition zu bleiben, dass dann vielleicht am Ende die Distanz zwischen SPD und Union so groß ist, dass es wirklich nicht weitergeht. Andernfalls aber befürchte ich fast ein Stück weit, und das finde ich das Interessante im Kontrast zu diesem Politiklabor Ost, über das wir ja heute sprechen, befürchte ich eher, dass wir es mit zwei weiteren Jahren eines gewissen Stillhalteabkommens zu tun haben. Bei allem Versuch, jetzt wirklich auch zu liefern, das werden SPD und Grüne gleichermaßen tun, mit Grundrente, mit Klimapolitik, aber trotzdem befürchte ich, dass diese Politik sich nicht nochmal zu einem großen Sinnstiften Anspruch verstetigen wird, und dann bleibt es in sich stecken. Und wir haben im Gegenteil dazu im Osten, vielleicht ja sogar in Sachsen etwas, wo etwas Neues gelingen könnte, nämlich dann doch eine eher schwarz-grüne Zusammenarbeit, die dann eher für einen neuen Spirit stehen könnte.
Nun befinden sich CDU und SPD ja über alledem noch in einem Erneuerungsprozess, jede Partei in unterschiedlicher Weise. Und dieser Erneuerungsprozess, die Debatten, die da intern geführt werden, die werden ja durch so ein Wahlergebnis auch genährt. Welche Richtung werden die inneren Debatten über den künftigen Kurs nehmen, im Angesicht, vor dem Hintergrund dessen, was da gestern bei den beiden Wahlen herausgekommen ist?
Das Interessante ist, wenn wir bei der Union anfangen, war heute auch in den verschiedenen Pressekonferenzen, dass eine ganz klare Position bezogen wurde, der Weg der Erneuerung, auch gerade in grün-ökologischer Hinsicht, wenn auch natürlich, wie das heute Herr Kretschmer deutlich machte, mit ökonomischer Vernunft. Es wird aber eine Fortsetzung dieses Weges geben. Es gibt also kein Rollback zu einer eher AfD-verständigeren Position oder den Versuch gar, sich durch diese Ereignisse beeindrucken zu lassen und zu sagen, wir versuchen, die Konservativen, die rechten Kräfte einzubinden. Also, da ist die Richtung vorwärts in Richtung durchaus auch schwarz-grün, ähnlich wie Markus Söder, die ist klar, und das macht es natürlich damit auch möglich, in Sachsen etwas Neues zu versuchen. In der SPD hingegen ist meinem Eindruck nach eine absolute Irritation. Es gibt auf der einen Seite das Gefühl, wir fahren Niederlage nach Niederlage ein. Mit dem Blick auf Thüringen, Sie sprachen davon, am 27. Oktober wird es wieder eine vernichtende Niederlage für die SPD geben. Sie wird wieder sehr schwach aus der Wahl hervorgehen. Das wird den Druck innerhalb der Partei vergrößern, aus der Großen Koalition auszuscheren. Aber es wird konfrontiert sein mit einer anderen, ängstlichen Stimmung, die sagt, wenn wir das tun, fallen wir unweigerlich auf 12%. Ich glaube, diese fatale Lage innerhalb der SPD ist eigentlich gar nicht aufzulösen. Und das unterliegt dann einer gewissen Eigendynamik, die wir in den nächsten Wochen beobachten werden. Denn wenn auch sich die SPD am Ende dann doch zu Olaf Scholz flüchten sollte, dem eigentlichen Realo, der nun wahrlich nicht für Erneuerung steht, weil er eigentlich die Inkarnation der Agenda 2010-Politik ist, dann tut sie das eigentlich nur mit der Mutlosigkeit, nenne ich es, der Verzweiflung, weil sie weiß, wir können uns nicht aus der Großen Koalition raustrauen, weil wir sonst quasi gleich die Segel streichen können. Das ist aber natürlich kein perspektivisch irgendwie etwas verheißender Zustand.
Und Schwarz-Grün, dafür sehen Sie Perspektive, wenn die beiden Parteien gerade in Sachsen sich wahrscheinlich so verbiegen müssten, um eine Koalition zusammenzustellen und sich auch unter dem Druck sehen, das zu tun, um die AfD eben rauszuhalten aus der Regierung. Sind das gute Voraussetzungen für ein schwarz-grünes Projekt?
Die Voraussetzungen sind extrem schwierig. absolut extrem schwierig, aber das macht sie umso relevanter. Sowohl Herr Kretschmer hat deutlich gesagt, er wird keine Duldung eingehen. Es war ausgesprochen der Wunsch von ihm, keine Minderheitskoalition einzugehen, weil er Angst davor hat, sich in die Hand der AfD auf diese Weise zu begeben. Die Grünen sind aber ihrerseits aus demokratischem Ethos bereit, diese Verpflichtung, von der sie ja schon lange sprechen, jetzt auch einzugehen und zu sagen, wir gehen in die Verantwortung. Also von daher sehe ich ausgesprochenen Willen, diese Koalition wirklich zu wagen. Die große Frage wird sein, inwieweit beide Parteien, CDU wie auch Grüne, in der Lage sind, ihren Wählerinnen und Wählern diese Zumutung, diese Kompromisse dann auch wirklich zu vermitteln. Ich glaube, der Wunsch ist da. Und dann muss man sagen, wenn das in Sachsen gelingt, wo sich CDU und Grüne seit Jahren eigentlich spinnefeind sind, dann ist das natürlich eine ungemeine Referenz für die Bundespolitik. Dann ist das in der Tat das Labor Ostdeutschland. Wenn es dort gelingt, dann muss es im Bund natürlich auch gelingen. Also es ist gewissermaßen schwarz-grün, wenn auch übrigens noch mit der SPD als kleinem Anhängsel, schwarz-grün unter erschwerten Voraussetzungen, aber damit natürlich für die Bundesrepublik von enormer Relevanz.
Albrecht von Lucke, Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Vielen Dank. Schöne neue Demokratie, die Wahlen im Osten. Das war der Tag in hr2 Kultur, nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.